Als wir vor einigen Wochen mit dem Team, es waren ja 16, 17 Personen in Indien waren, da hatten wir ganz viele Brillen dabei und hatten Brillen, Augenmessgeräte und ausgemessene Brillen dabei und hatten in einem Bergdorf im Himalaya-Gebiet, hatten wir da einige Tage verbracht und hatten eben auch etliche Brillen fachgerecht verteilen können an die dortigen lebenden Menschen. Das waren ganz oft auch Landwirte, Landwirtinnen, die auch also nette Gesichter hatten und auch, aber auch ausgemergelt waren, einfach von der Sonne und der Höhe und so weiter dort in Indien. Und als wir dann irgendwann wegfuhren aus dem Dorf, dann weiter in die nächste Station fuhren, haben wir ganz weit unten, also einige Kilometer unten vom Berg, schon fast im Tal unten, so einen Mann stehen sehen an der Straße. Hände in, also eine ältere Hände in den Hosentaschen und mit unserer schönen Brille auf der Nase. Gell? Da dachte ich, aha, so weit strahlt diese Aktion aus, mehrere Kilometer in die Umgebung und so. Und haben uns einfach gefreut, dass die Leute unser Angebot so gern angenommen haben. Und wenn ihr jetzt Mützen verteilt, darauf will ich kommen, in Stuttgart irgendwann am 2.2., dann hoffe ich, dass wir die Mützen vielleicht irgendwann mal erkennen und sagen, aha, da hat jemand die Mütze toll gefunden, die trägt er auch noch. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg bei der Aktion der Jugend. Ich finde es schön, dass man so kleine Zeichen setzt. Das kann die Not noch nicht so lindern, alles in allem, aber eine Mütze oder etwas anderes kann sehr viel Gutes bedeuten, viel Segen dabei auch, wenn ihr diese Aktion vorhabt. Das fiel mir dazu ein, dass man viel Gutes tun kann, auch durch Kleinigkeiten. Einfach ein Zeichen setzen, ein Zeichen der Liebe gegenüber Menschen. Ich habe aber heute das Thema, es wurde erwähnt, von der Kraft der Bitte an Gott. Also es geht ums Bitten, ums Gebet. Ich bitte dich, Gott, um etwas. Heute beginnt die Allianz-Gebetswoche. Das ist eine Woche der Deutschen Evangelischen Allianz, wie gesagt, wo verschiedene Christen aus unterschiedlichen Orten zusammenkommen zum Gebet. Wir haben ja in 2 Wochen hier den Allianz-Gebetsgottesdienst, dann mit der Evangelischen Kirche. Gut, das Jahr mit Gebet zu beginnen. Ich habe mir noch so ein paar Aussagen zum Gebet überlegt, die man so hört. Ich weiß nicht, ob ihr darin einstimmen könnt. Man sagt zum Beispiel, die Beter sind die Stillen im Land. Das kommt, aber so sagt man. Oder zum Beispiel, dem Beter wird es gelingen. Dem Beter wird es gelingen, sagt man auch. Ich frage mich dann oft, was genau ist gemeint, aber das wissen dann vielleicht die Menschen auch. Oder es gibt so eine beeindruckende, wirklich geistlich beeindruckende Erfahrung in meiner Jugendzeit. Ich habe so ein Buch entdeckt über das Gebet, und zwar von Ole Hallesby. Vom Beten heißt das Buch, ganz einfach. Das hat mich nachhaltig tief beeindruckt. Das kennt, glaube ich, heute niemand mehr. Aber kennt ihr, frage ich euch mal, ein anderes Buch heute über Gebet? Habt ihr mal danach gesucht? Gibt es ein Buch, das mich anmacht, das mich fördert in meinem Gebet? Gibt es das? Ich weiß es nicht. Oder frage, gibt es heute einen sogenannten Blockbuster? Also einen Film, einen fetten Hollywood-Schinken über Gebet? Es gibt ja Mose, Noah, Exodus, Ben-Hur, Sissi, das war was anderes, gell? Also auf jeden Fall gibt es große Filme, aber gibt es etwas über Gebet? Ich weiß noch, die kann ich, gell? Angefangen hatte ich ja mit der Bitte, also Gebet im Speziellen, in der Bitte an Gott, Herr, wir bitten dich. Und da will ich jetzt auch ganz speziell weitermachen. Ich selber kann sagen, in den letzten, sage ich mal, einfach überschaubaren, für mich überschaubaren 5 Jahren, da darf ich sagen aus meinem eigenen Leben, dass ich sage, was für eine Kraft liegt in der Bitte an Gott. Wir haben es in dem Psalm 18 gerade gehört, Herr, du reißt mich daraus, du holst mich aus der Höhle oder aus der Gefangenschaft und so weiter. Ich kann das so bezeugen, dass im Bitten und auch im Wissen, Gott hört mein Gebet, ganz viel Kraft gibt. Auch wenn es Monate, Tage, manchmal auch Jahre dauert, bis sich Dinge verändern. Und meine Frage war in der Predigt, worauf fußt denn überhaupt diese Aussage? Darf ich mich überhaupt gründen? In Johannes 15, Vers 16, Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 16, sagt Jesus, nicht ihr, die Jünger, habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Hier ist die Grundlage. Wenn ihr bitten wollt, und Jesus sagt an anderer Stelle auch noch, das rate ich euch, dass sich Dinge verändern. Aber wenn ihr bittet, dann dürft ihr es in meinem Namen tun zu Gott und er wird es euch geben. Das ist eine Zusage, die, finde ich, nicht oft ausgereizt wird. Oder dahinter steht, steht noch, das gebiete ich euch, sozusagen, dass ihr euch liebt und dass ihr betet. Also es wird im Evangelium der guten Nachricht gesagt, dass wir bitten dürfen. Und ich habe nachgedacht, es fällt mir nicht ein, dass in anderen Religionen, die uns heute ja bekannt sind, dass dort ähnliche intensive Dinge über Gebet stehen. Da wird Gott durch Opfer besänftigt oder beruhigt oder durch Gehorsam beeindruckt oder durch Hingabe irgendwo zeigt man Gott seine Ehre und so weiter, aber dass wir etwas bitten dürfen und wissen, Gott hört Gebet, das ist mir nur aus dem Christentum oder aus dem christlichen Glauben so bekannt. Darauf baue ich. Und darum möchte ich heute auch den Hauptschwerpunkt darauf legen. Ich habe zwei Punkte. Der erste Punkt beginnt etwas negativ, aber ich muss mal dort beginnen. Die Schlagzeilen der Zeitungen sind ja auch immer negativ. Ne? Eben morgen fällt mir auf, wenn ich so die Überschriften der Zeitung sehe, dann muss man sich daran gewöhnen, dass es wieder mehr Überfälle gibt und mehr Handtaschenräuber auf Hauptbahnhöfen gibt. Ich weiß gar nicht, wo man noch eine Handtasche trägt. Ne? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gibt es mehr Handtaschenräuber als letztes Jahr. Einen mehr ist schon mehr. Also ich bin da sehr kritisch geworden. Aber ich beginne jetzt mal negativ, mit negativen Aussagen. Gell? Mein erster Punkt ist die Feinde der Bitte an Gott. Es gibt Feinde, die uns die Bitten kaputt machen möchten. Gell? Es gibt Feinde. Und das sind in der Regel keine Handtaschenräuber, also äußere Räuber oder irgendwelche Diebe, die uns die Wohnungen aufbrechen. Es sind oft innere Räuber. Und die sind, finde ich, noch viel mächtiger und unberechenbarer als die äußeren. Obwohl die auch gefährlich und sehr unangenehm sind. Aber unser Innenleben, dein Innenleben hat so viel Macht über dich und über mich, dass wir Annahmen in unserem Leben haben, Annahmen über uns. Irgendwelche Dinge, die wir über uns denken und die auch dann zur Wahrheit werden. Kennst du eine Annahme, das schaffe ich nie oder das könnte ich nie oder ich bin dafür völlig der Falsche oder warum ich schaffe doch sowas nicht mehr. Kennt ihr solche Annahmen? Wenn wir das nur denken, dann werden diese Annahmen irgendwann tatsächlich auch zu unserer Tat, zu unserer Wirklichkeit und wir sagen, das schaffe ich. Ich bin dafür nicht geboren, das ist nicht meine Fähigkeit und so weiter. Ich glaube mittlerweile, dass wir viel mehr Dinge tun könnten, denken könnten, hervorbringen könnten, wenn wir wirklich Vertrauen hätten darin, dass unser Innenleben auch mitspielt. Ich kann das, ich kann es doch, zum Beispiel. Aber das ist jetzt auch ohne Glauben machbar, nur im Glauben mal. Es geht ja auch darum, dass wir begreifen, unsere inneren Feinde, unsere Gedanken sind mächtig. Man sagt zum Beispiel, ich habe mit Gebet eigentlich keine Erfahrung. So ein Satz. Und ich sage dann so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er auch nicht, sagt man, gell? Oder isst er auch nicht. Die alte Couch, wenn man so eine alte Couch hat, auf der man gerne sitzt zu Hause, andere würden schon sagen, schmeiß doch die mal raus, die ist wirklich überholt, aber die ist so bequem und die ist so nett und darauf ruhe ich mich so schön aus jeden Abend, gell? Und die Couch heißt einfach, ich habe damit keine Erfahrung, lass mal. Kennt ihr sowas auch? Oder man sagt zum Beispiel, auch so ein innerer Feind, es hat sich ja doch nichts verändert. Das hat alles nichts gebracht, dass ich gebetet habe. Und dieser Feind ist mächtig, gell? Solch ein Satz, das hat nichts gebracht, Tag für Tag. Denk mal die nächste Woche durch und dann Woche für Woche und Monat für Monat und Jahr für Jahr. Und dein Leben geht vorüber und du sagst, das hat alles nichts gebracht. Und die Bitte, die Jesus hatte, ihr sollt beten zu Gott in meinem Namen. Ich habe es nicht gemacht. Der hat einen Feind in uns besiegt, der uns Gründlichkeit gestellt hat. Ich glaube, zu wissen, was ich hier sage. Und du weißt auch, was ich meine. Die Jahre vergehen und ich traue Gott nichts mehr zu. Und das ist der eigentliche Megafeind in mir. Gell? Ich traue Gott nichts mehr zu. Der Megafeind ist, mein Herz glaubt Gott nicht. Letztlich vertraue ich Gott nicht. Oder ganz wenig. Und selbst Stoßgebete, ich kenne Stoßgebete, wenn ich im Auto verkehre und es kommt jemand, der mir vielleicht kurz noch fast in den Totflügel gefahren wäre und ich sage, lieber Gott, und dann geht es noch gut, ich komme herum und habe keine Beule und auch keinen weiteren Ärger mit meinem Auto und so, vergesse ich den schon wieder am Mittagstisch. Längst vergessen. Ja. Ich traue Gott nicht zu. Kennt ihr diesen Feind auch? Wenn ich Gott nicht zutraue, kann auch nichts gelingen. Ich stelle mir Folgendes vor. Ich laufe einem kleinen Hebacher, Korberkopf, kleinen Hebacherkopf dahinter, gell? Kann man spazieren laufen und als ich ganz oben ankomme, da stehe ich da neben so Leuten, das ist auch wirklich passiert, ich stand da neben Leuten, die ihren Gleitschirm ausgebreitet haben, Gleitschirm ausgepackt und ich schaue mir das ganz genau an, dann stellt er sich in den Wind mit dem Gleitschirm, der Schirm füllt sich mit Luft Und er sozusagen springt oder läuft den Hang hinunter und dann steigt er praktisch gleich auf, wenn Aufwind ist, und gleitet im Wind davon. Oft sogar noch höher, wird oft 10, 20, 100 Meter nach oben getragen durch den Aufwind. Das ist einfach schön zu sehen. Und ich sehe das so und denke, ach, der müsste doch mal mitfliegen. Und frage einen, der auch kommt und sagt, kann man da mal mitfliegen? Dann sagt er, ja, ich kenne so einen, jemand, der hat einen doppelten Schirm, mit dem man fliegen kann. Ich gebe Ihnen mal die Telefonnummer, geben Sie mir Ihre, und dann kommt irgendwann der Anruf, Tandemschirm, und dann kann man mit dem mitfliegen. Und eines Tages klingelt mein Telefon und der Anruf des Lebens kommt, heute ist Wind und Aufwind, kommen Sie doch, wir fliegen mit dem Tandemschirm. Ich gehe diesen kleinen Hepperkopf noch einmal hoch und ziehe alles, was ich habe, an. Man weiß ja nicht, ist es kalt oder warm, gell? Und hol meinen alten Motorradhelm, der ist auch schon nicht mehr en vogue sozusagen, aber, und meine alte Skibrille, was muss man nicht alles anziehen, gell? Und komme da hoch und da steht ein Mann, der sagt, sind Sie der Herr sowieso? Da sage ich, ja, ja bin ich, okay. Dann machen Sie jetzt mal Folgendes, dass wir fliegen können. Aber zack, zack, ich will nicht lange warten, ich habe es eilig, es muss zack, zack gehen. Und Ihr komischer Helm sieht ziemlich unmöglich aus, so taucht man bei mir hier nicht auf eigentlich. Sie machen sich lächerlich hier vor allen Leuten, gell? Es ist peinlich mit Ihnen, dass es überhaupt solche Menschen wie Sie gibt. Und da merkst du, habe ich dann gemerkt, dass in mir so ein Gefühl aufsteigt, es ist noch etwas unklar zwischen uns, gell? Zwischen mir und ihm. Ob ich diesem Typen wirklich trauen kann, der mir so über den Mund fährt, der mich so behandelt, wer weiß, was der kann und wie gut oder schlecht der fliegt, gell? Wie der mit mir redet. Und es kommt zum Machtkampf in mir, gell? Die Vorfreude mischt sich mit großer Skepsis. Und ich sage mir am Ende, nee, dem vertraue ich nicht. Was ist die logische Konsequenz, gell? Mit dem würde ich niemals fliegen. Ich würde mit dem nicht fliegen. Ich verabschiede mich höflich, fliege noch einige deftige Sprüche hinterher und bin weg, gell? Ohne Vertrauen geht es im Leben nicht. Und auch gerade beim Gleitschirmfliegen würde es niemals gehen. Und ohne Vertrauen geht es auch bei Gott nicht. Ich muss ihm vertrauen, dass er diesen Schirm, den er mir zeigt, auch wirklich fliegen kann, gell? Ich werde nicht mit Gott fliegen. Ich werde nicht mit ihm gehen, wenn ich ihm sozusagen nicht vertraue. Never ever werde ich mit einem Gleitschirm, ja sowieso wahrscheinlich werde ich nicht fliegen, aber auch mit so einem Menschen sowieso nicht mehr. Spürt ihr diesen neuralgischen Punkt hier, an dem sich quasi alles entscheidet? Es gibt in der Bibel, Lukas 5, 27, diesen Vers, Jesus sah einen Zolleinnehmer, das waren berüchtigte Leute, an seinem Zollhaus sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, geh mit mir. Levi ließ alles zurück und folgte ihm. Da hat einer einem vertraut. Da hat Levi diesem Jesus vertraut. Ob er ihn kannte, wissen wir nicht. Aber irgendwas hat ihm das Gefühl, den Eindruck gegeben, diesem Mann kann ich vertrauen, der hier bei mir vorbeikommt. Ich gehe mit ihm. Mit ihm gehen hieß Beruf verlassen und auf Wanderschaft gehen. Vielleicht viele Jahre. Levi hatte die Wahl, ihm jetzt zu vertrauen oder nicht. Und sein Leben verlief ganz anders fortan, als er ihm vertraute, als er sein Jünger wurde und später auch mit dann Kirche, Gemeinde gründen durfte und sogar gründen musste. Hätte er weiterhin Geld gezählt, das hätte er tun können, natürlich. Und wäre er Zöllner geblieben und seinem alten Job auf seinem alten Sofa alt geworden. Das ist die Wahl, die wir haben. Vertrauen wir Gott oder nicht? Ja. So ist es auch mit der Entscheidung bei Gott. Im Blick auf die Bitte vertraue ich Gott, dass meine Bitte bei ihm gut aufgehoben ist. Ich habe es gerade gelesen, Psalm 18, dass die Bitten durchdringen, sagt David, zu Gott, zu seinem Tempel. Durch das, was ich bitte, im Vertrauen auf Gott oder im Misstrauen. Und dieser Feind ist der mächtigste Feind in meinem Herzen. Ich traue es Gott nicht zu. Ich bitte nicht, weil es bringt nichts. Vielleicht will ich auch keine Veränderung, weil Gott ist sowieso schlapp. Das ist einer, der es nicht bringt. Gell? Und ich meine sehr ernsthaft, das ist die Alternative. Gott vertrauen und bitten oder eben nicht. Gell? Und während du vielleicht hier sitzt heute Morgen und zuhörst, da sagst du dir vielleicht auch, will ich weiterhin zuhören oder nicht? Überredet er mich jetzt oder so? Ich will dich nicht überreden, sowas, sondern dein Vertrauen ermutigen, anreizen, stärken. Vielleicht sagst du, lass ihn mal reden. Ich gehe hier nachher raus und ist alles wieder wie immer. Ich will auch gar nicht. Seine Krawatte gefällt mir schon lange nicht. Und was er sagt, ist sowieso irgendwie nur so halblebig. Lass ihn mal reden. Das darfst du gerne tun. Aber ich möchte dich heute Morgen anreizen, es anders zu tun. Ja. Geht zum zweiten Punkt. Der erste war, es gibt Feinde, es gibt innere Feinde, die uns die Bitten an Gott kaputt reden, uns unmöglich machen. Und dann gibt es aber auch Freunde, mein zweiter Punkt. Feinde und Freunde. Die Freunde der Bitte an Gott. Was ermutigt uns denn, den Feinden entgegenzutreten? Uns doch für den Flug zu entscheiden, mit dem fliege ich. Was ermutigt uns denn? Wisst ihr, so ein Tandemflieger-Mensch, mit dem ich fliegen darf, ist anders als im Beispiel, muss anders als im Beispiel ja netter Mensch auf jeden Fall sein, gell? Und muss auch sehr viel Flugerfahrung haben und vertrauenswürdig sein. Und im Beispiel hier ist es Gott selbst. Gott selbst ist dieser Tandemflieger-Mensch, sage ich mal, mit dem darf ich fliegen und der hat Erfahrung ohne Ende und der kennt den Wind und so weiter. Der wird mich nicht enttäuschen. Mit dem will ich fliegen und will ich auch im Leben, ich will mit Gott durchs Leben fliegen oder auch vielleicht mich graben, was immer auch hier für ein Bild passt. Was sind denn die äußeren Freunde, die uns auf dem Weg ermutigen? Das sind doch Beispiele aus der Bibel. Und dazu habe ich im Alten Testament gegraben und gedacht, wo fängt das eigentlich an, dass Menschen erleben, Gott hört mich und er tut etwas. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass es einen Vater des Glaubens gibt, der hieß Abraham. Und Abraham lebte ja als Mensch, den Gott gerufen hatte und war auf Wanderschaft und suchte noch die Zukunft, die Gott ihm versprochen hatte. Und eines Tages begegnet Gott, wir wissen nicht, wie das war, aber so, da steht, es kamen Männer zu Abraham und sprachen mit ihm. Das waren drei Männer und zwei gingen dann weiter und einer blieb bei Abraham stehen und sagte zu, und da steht, Gott sagte sich, sollte ich Abraham verschweigen, was ich vorhabe? Nein, ich werde es ihm sagen, denn ich habe ihm ja die Zukunft versprochen. Ich werde ihm sagen, was ich tun will. Und der Mann spricht dann und Gott selbst ist hier. Wie das geht, wissen wir nicht. Gott spricht zu ihm und wird sagen, ich werde herabfahren, herabkommen vom Himmel und werde sehen, was Sodom alles für Schandtaten und Sünden ans Licht gebracht hat. Und zwar Sodom war die Stadt in der Nähe, dort wo Abraham lebte. Gell? Ich werde Sodom sichten und Abraham hört, sichten heißt, ich werde auch mein Urteil über die Stadt sprechen und wahrscheinlich auch Gericht über die Stadt bringen. Und Abraham ist ganz Ohr. Er hat nämlich einen Neffen und der heißt Lot und der wohnt in Sodom. Gott will diese Stadt anschauen und wird sie richten, weil es war eine verruchte Stadt dort. Und er sagte, lieber Gott, da war ja ein Mann vor ihm gestanden, aber er spricht mit dem Mann und sagt, hier steht aber, er sprach zu Gott, er sagte, lieber Gott, wenn 50 Gerechte in der Stadt sind, wirst du dann die Stadt nicht doch verschonen? Und Gott sagt, okay, 50. Dann sagt Abraham, aber ich habe nochmal gerechnet, wenn es 45 sind. Gott sagt, gut, 45 Gerechte, dann werde ich die Stadt verschonen. Abraham sagt, mein Rechner war schlecht, wenn es 40 sind. 40 Personen. Hat Gott, ja, ich lasse mich auch auf 40 Personen ein. Und dann sagt er, aber lieber Gott, entschuldige, aber ich, wenn es 30 Personen sind. Und so bittet er. Und dann sagt Gott, 30 Personen. Ja. Dann sagt er, aber lieber Gott, ich muss noch einmal kommen, wenn 20 Personen sind. So bittet Abraham. Gott sagt, auch wenn 20 sind. Dann sagt er, lieber Gott, noch einmal, wenn 10 Personen sind. Gott sagt, wenn 10 Gerechte in der Stadt sind, werde ich die Stadt nicht heimsuchen. Er handelt von 50, 45, 40, 30, 20, 10. So bittet Abraham. Und der Herr erhört die Bitte. Die Stadt wird trotzdem nicht verschont, weil es waren nur zwei Gerechte darin, nämlich Lot und seine Frau. Das ist auch eine Wahrheit, aber Gott hat mit sich handeln lassen. Vielleicht will man sagen, wie so ein Handel auf einem vielleicht irgendwo orientalischen Markt. Das weiß ich nicht, ob es so stimmt. Auf jeden Fall lässt sich Gott auf unsere Bitten ein. Lieber Gott, ich möchte nochmal nachlegen, noch eine Schippe oben drauflegen. Ich möchte nochmal bitten, dass das doch vielleicht. Und es gibt so viele Bitten, die wir haben. Das lehrt uns die Bibel. Und er ist der Stammvater unseres Glaubens. Gell? Deswegen haben wir das Recht, genau so zu handeln. Warum bitten wir Gott nicht, dass dieses Jahr, 2019, 10 neue Personen hier in der Gemeinde Gott kennenlernen dürfen. Nee, lieber Gott, 20 wäre besser. Gott, ich habe nochmal nachgerechnet, mein Taschenrechner, 30 Personen wären besser. 40 Personen wären noch besser. 45 Personen, 50 Personen, lieber Gott. So, also ich habe jetzt mal diese Bitte umgekehrt, gell? Wortwörtlich umgekehrt. Etwas Gutes Gott zu bitten, von 10 auf 50 zu kommen. Das wäre doch eine Bitte, die Gott erhört, oder nicht? Das steht doch in der Schrift. Er will, dass allen Menschen geholfen wird. Also glauben wir, dass Gott das tun kann? Glauben wir das? Ich möchte dich herausfordern. Glaubst du das? Haben wir überhaupt diese Sicht? Sehen wir das überhaupt? Ein Mitglied der Gemeindeleitung hat mich vor circa 2 Jahren gefragt, oder vor 3 Jahren, haben wir eigentlich Ziele für so ein Jahr? Haben wir so ein Ziel, so ein Zahlenziel, gell? So und so viele neue Menschen in der Gemeinde, Menschen, die auch Gott finden, dass wir unserem Auftrag gerecht werden. Ich habe dann so ein bisschen ausweichend geantwortet, also nicht direkt, aber es wäre ja möglich. Und in der hat mich dafür geschämt und gedacht, das ist doch kein klares Ziel. Wie soll Gott denn solch eine Bitte erhören? Wenn ich zum Gärtner gehe und sage, jetzt in diesen Tagen schon, gehe ich zu meinem Gärtner und sage, ich möchte im Frühling Blumen aussehen. Im Frühling, der jetzt bald kommt, haben Sie Saatgut. Aber ich weiß noch gar nicht genau, ob ich das wirklich will. Kann sein, kann nicht sein. Was wird der Gärtner sagen? Also wenn es der Gärtnertyp Flug, sozusagen Tandemflieger Mensch ist, wird er sagen, also du Spinner, komm wieder, wenn es dir klar ist, gell? Wenn du Apples genau weißt. Wenn es der Gärtnertyp ist, der mein Lieblingsgärtner ist, der würde sagen, ernsthaft, aber Herr Pauli, ich mache Ihnen Mut, das auf jeden Fall zu tun. Das kostet nicht viel, aber Sie haben großen Gewinn davon. Aber es ist doch doof, dass der mir Mut machen muss, wenn ich eigentlich Saatgut kaufen wollte. Ja. Und jetzt zögere und sage, ich weiß nicht ganz genau, wie ich es tun will. Versteht ihr, so können wir auch nicht zu Gott kommen und sagen, ich weiß nicht genau. Ja, ich weiß nicht genau. Beten, es gibt, wisst ihr, es gibt so ultra frommes Gebet, so eine schöne Sache, wo wir alles verstecken können. Und die heißt, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieses Gebet wurde nur einmal gesprochen, nämlich als Jesus ans Kreuz musste. Gell? Das haben wir nie als Gebet bekommen, dass wir beten sollen. Gar nicht. Also hör mal auf, so zu beten. Das ist völliger Quatsch. Sondern, Herr, was ich will. Und ich hoffe, es ist auch in deinem Sinne. Das sollte man schon prüfen. Der neue Ferrari steht nicht automatisch vor der Tür, wenn ich das einfach bitte. Das wisst ihr auch, dass da Grenzen gesetzt sind. Gell? Aber dass ich vor Gott bitte, hat schweres Gewicht. Gell? Wir haben im Februar, also jetzt am Anfang Februar, ab dem 3., 4. Februar, 3 Wochen Zeit. Wir wollen die Gemeindeaktivitäten, die normalen Gemeindeaktivitäten schließen und wollen hier im Haus, im Gemeindehaus zusammenkommen und wollen 3 Wochen Zeit nehmen für Stille vor Gott. Wir wollen zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde so eine Zeit nehmen. Ist Gottes Zeit. Schweigen, hören, Gott begegnen. Das wollen wir erstmal ohne Pläne tun. Wir haben nicht den Plan. Lieber Gott, wir wollen nicht tun. So. Wir wollen einfach sagen, wir möchten hören, was Gott uns sagt. Aber es wird hier im Saal 3 Stationen geben. So in der Ecke, in Ecken wahrscheinlich, wir sind am Planen. Eine Station für Dank. Wofür kann ich dankbar sein? Wofür kann Gemeinde dankbar sein? Eine Ecke der Klage. Was beklage ich vielleicht in meinem Leben, was nicht zur Wahrheit oder was nicht eingetreten ist? Was beklage ich auch für meine Gemeinde, was nie geworden ist vielleicht? Und eine Ecke mit Bitten. Wofür möchte ich Gott bitten? Wir werden die Ecken auch so ein bisschen sichtbar abschirmen, dass man sich da auch nicht sieht und so. Jeder ist für sich hier im Raum, aber zu diesen 3 Wochen, die ab dem 3., 4. Februar beginnen, möchte ich euch schon mal jetzt herzlich einladen. Immer ab 17 Uhr abends bis 21 Uhr kann man hier vor Gott sein. Es gibt Lobpreismusik, es gibt Stille, es gibt auch Gespräche darüber, was hat Gott mir heute gesagt. Also Austausch, immer so 20 Minuten Blöcke, 20 Minuten Lobpreis, 20 Minuten Stille, wo ich dann auch in die verschiedenen Ecken gehen kann, oder 20 Minuten auch Austausch, dann was hat Gott mir gesagt. Und dazu lade ich euch herzlich ein. Wir können so in einer Stunde durch alle 3 Elemente durchkommen. Also eine Stunde reicht, um dabei zu sein, kann auch 2 Stunden bleiben, dann, das ist wichtig. Also wir werden diese Ecken auch schön gestalten, keine Angst. Aber es ist doch den Gedanken wert, wofür will ich Gott dann und jetzt schon bitten? Wofür lege ich ihm in den Ohren, auch für meine persönlichen Anliegen? Sammelt jetzt schon mal eure Anliegen, schreibt es mal auf. Ich kann es immer nur und immer noch mal wiederholen. Was legt Gott mir aufs Herz? Was ist wichtig für mein Leben? Was darf ich Gott bitten? Ich weiß, dass unter uns auch entmutigte Menschen sind. Und damit will ich jetzt den letzten Gedanken noch unbedingt auch sagen, Menschen, die entmutigt sind durch Lebensumstände, vielleicht durch Krankheiten, durch Verlust von Menschen oder auch Verlust von Gesundheit, durch Dinge, die uns einfach sehr, sehr entmutigen. Wisst ihr, das habe ich immer im Blick. Das ist mir nie unbewusst. Das finde ich völlig klar. Aber ich bitte dich trotzdem, dass auch du deine Frühlingsblumen aussähst. Wenn es auch nur ganz wenige vielleicht sind. Aber versuch es nochmal so ein wenig auch zu tun. Wisst ihr, Jesus hat mal gesagt, Gott, der die Blumen auf dem Felde so schön kleidet, die doch heute blühen und morgen vergehen, er wird doch dich viel mehr versorgen. Ja. Ich möchte dir Mut zusprechen, wenn du jemand bist, der gerade gar keinen Glauben haben kann. Ich rede hier von großen Bitten und Gebet. Ja. Ja. Aber dann komm mit deinen ganz kleinen Bitten und sage, Herr, erbarme dich. Gott wird es tun. Er wird sich erbarmen. Ich habe mir im letzten Sommer, weil es mir etwas bedeutet hat, eben bei so einem Lieblingsgärtner tatsächlich Blumensaat gekauft und habe den ausgesät. Und das war für mich ein wichtiges Zeichen, so eine Lebensentscheidung, die ich damit besiegelt habe sozusagen. Es war etwas Schönes und ich habe dann sie eingestreut und der Gärtner sagt, ich weiß nicht, ob die noch blühen werden, das war ja schon August und es ist ja bald Herbst, aber die haben noch geblüht und jetzt immer noch im Schnee, jetzt heute im Regen stehen die draußen, nicht mehr in der Blüte, aber sie haben alles überlebt, ist das nicht schön? Du darfst ganz wenig aussehen im Glauben, tu es aber bitte, lass dich nicht abbringen davon. Es ist keine Bitte zu klein, zu unbedeutend. Es muss nicht immer um Städte wie Sodom, hoffentlich auch nie um Städte wie Sodom oder Gomorra gehen. Ja. Deine Arbeitsstelle, deine Kinder, deine Eltern, deine Seele, ach Herr, gib mir, dass meine Seele gesund bleibt in all den Anfechtungen. Wie verdammt nochmal hart können Anfechtungen sein? Herr, lass mich das durchstehen. Das ist die größte aller Bitten. Lass mich fröhlich bleiben. Lass mich dieses Jahr 2019 meine Ziele erkennen. Lass mich in Mathe oder in Geschichte, in der Schule, lass es besser laufen. Etwas besser, lieber Gott, so kann es nicht weitergehen. Lass mich nicht hängen bleiben, sagt man. Gell? Nicht sitzen bleiben. Schenk mir einfach die Liebe in meinem Leben, die ich dringend brauche für Menschen. Lass mich nicht in die Irre laufen. Erhalte mir meinen Glauben. Lass mich ehrlich werden mit mir, mit meinem Leben. Lass mich endlich mich selbst finden. So viel, wo man auch aus tiefem Herzen Gott sagen kann. Oder lass mich meine Kirche, meine Gemeinde neu lieben lernen. In all dem, was sie macht, ausmacht. In allem Schlechten, allem Guten. Lass mich meine Kirche neu lieben lernen. Jesus sagt, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen wird der Vater tun. Wer ist so mutig, mitzumachen, ihr Lieben? Schriftlich am besten. Zum Schluss, ich ermutige noch einmal, wie ich schon öfter getan habe, führt mal ein Gebetstagebuch. Nehmt euch ein schönes Heft. Kauft euch ein schönes Heft. Das darf ein Euro teurer sein als die nicht schönen Hefte. Vielleicht mit Lederumschlag oder ohne. Dass ihr gerne in die Hand nehmt und schreibt eure Bitten mal auf. Und zwar so, ich sag mal, wenigstens den Monat und das Jahr dazu. Und dann betest du diese Bitten an Gott. Das dürfen deine ganz persönlichen Bitten sein, die nur du kennst. Bittest du die so oft es geht. Pack es neben dir in der stillen Zeit morgens, wenn du die Bibel liest. Und bitte es. Und wenn es sich erfüllt, dann mach einen Haken daran. Streich es aus und vielleicht feierst du auch ein kleines Fest. Kaufst dir ein extra opulentes Frühstück oder irgendwas und ich feiere mit jemand. Aber feiere auch die Gebetserhörung, denn das tut Gott ja, gell? Und das ist unsere Berufung. Ich möchte euch so ermutigen, dass ihr die Macht der Bitte an Gott entdeckt.